Hallo und herzlich willkommen zu Kreisab, dem wöchentlichen Handball-Talk. Und es ist bereits Episode 52, die wir heute senden. Es ist mal wieder Zeit, über das zu sprechen, was letzte Woche los war. Es war einiges los, zum Beispiel in der Champions League bei den Männern und bei den Frauen in der Handball-Bundesliga. Wildcard-Geschichte mit der WM, da gab es ein paar Diskussionen bzw. einen sehr interessanten Bericht von der ARD. Aber das soll erst später unser Thema sein. Erstmal begrüße ich meine Gäste, nämlich Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Schöne Grüße, Sascha.
Und Jörg Hagemann von der Lippischen Landeszeitung. Hallo Jörg.
Ja, hallo.
Wir wollen, ihr könnt es schon ein bisschen erahnen, wenn wir jemanden von der Lippischen Landeszeitung zu Gast haben, etwas ausführlicher über den TBV Lemgo sprechen. Und Jörg, man muss sagen, die Saison verläuft sehr, sehr unglücklich für die Mannschaft. Es gab viele knappe Niederlagen, jetzt zuletzt auch am Wochenende beim VfL Gummersbach. Du bist in der Halle gewesen. Wie niedergeschlagen war denn die Mannschaft nach der Partie?
Ja, die waren schon sehr geknickt. Also das muss man sagen. Also oftmals werden solche Niederlagen, auch wenn sie mit einem Tor dann ausfallen, ja doch relativ mannhaft genommen und man geht da cool mit um. Aber das waren schon deutliche Reaktionen und ein Großteil der Spieler, die mussten also auf dem Spielfeld, also auch vom Trainer getröstet werden. Also das ist eine Niederlage, die richtig wehgetan hat.
Es ist bereits die vierte, glaube ich, Ein-Tore-Niederlage in dieser Saison, wenn du dich erinnerst, an den 23.
Genau.
August 27/21 gegen den THW Kiel zu Hause gewonnen. Ich nehme an, zu dem Zeitpunkt hättest du nie im Leben damit gerechnet, dass es irgendwie was in Richtung Abstiegskampf werden könnte.
Nee. Also da habe ich mich eigentlich nie vom blenden lassen. Also ich habe das auch im Vorfeld schon gesagt, dass diese Saison, dass die deutlich schwieriger wird als die vergangene Saison. Also da habe ich schon immer meine eigene Meinung gehabt. Und natürlich war das also eine Sensation am ersten Spieltag. Aber dass diese Saison schwierig wird, das war mir von vornherein klar. Weil so konnte es eigentlich nicht weitergehen, wie das im vergangenen Jahr gelaufen ist. Und du hast jetzt eben auch gesagt, jetzt vier Niederlagen mit einem Tor jetzt in dieser Saison, jetzt gerade speziell auch in den letzten Wochen. Das war eben in der vergangenen Saison ganz anders, nicht? Da ist das im Prinzip, dann hat das Pendel in die andere Richtung ausgeschlagen, ne? Also im vergangenen Jahr, da hatte man so ein Flow, ähnlich wie jetzt Gummersbach. Der VfL Gummersbach hat jetzt in diesem Jahr diese Rolle des TBV aus der Vorsaison eingenommen. Und bei den Lemgoern, da lief das. Und wir hatten einen recht günstigen Spielplan und hatten eben auch das Quäntchen Glück dort, dass wir eben viele knappe Spiele, dass wir die für sich entschieden haben. Nicht? Ich habe das auch mal, das war in der vergangenen Saison, waren das zum Beispiel 16 Spiele, die also ganz eng waren. Also ganz eng heißt für mich jetzt also ein, zwei Tore Differenz. Ne? Das waren 16 Spiele und davon hat man in 12 Spielen gepunktet gehabt. Also da hat man immer fast was mitgenommen. Man hatte damals also auch in Hamburg oder in Magdeburg hat man überraschend gepunktet und so. Und das ist jetzt in dieser Saison ist das eben nicht mehr der Fall. Nicht? Da gehen also diese knappen Spiele gehen also in die Hose und ja, und so kommt dann eins zum anderen. Also findet man sich dann im Abstiegskampf wieder und muss jetzt sehen, wie man sich da wieder rausbefreien kann.
Welche Erklärungen haben denn die TBV-Spieler nach der Niederlage jetzt in Gummersbach gefunden? Denn man hat ja 28-24 geführt. Man hatte, glaube ich, am Ende nochmal eine Riesenchance, wo Matthias Puhle vom VfL so eine Doppelparade hingelegt hat, dann nochmal einen 29. Treffer zu machen. Das ist schon extrem bitter. Was sagen denn die Spieler dann nach der Begegnung zu einem Journalisten? Sagen die, ja, wir müssen uns da irgendwie rauskämpfen? Was sind da die Erklärungen für solche Situationen dann?
Also so ganz richtig war es nicht. Also Puhle hat zwar ganz gut dann gute Bälle da gehalten, aber den letzten Wurf, den hat Marcel Niemeyer da vor den Pfosten gehämmert. Aber die meisten Spieler waren eben jetzt nicht dazu in der Lage, sich da großartig zu äußern. Arjen Helm hat eben gesagt, ihm würden die Worte fehlen, nicht? Und Thomas Bauer, der Torhüter, hat erstaunlich selbstkritische Worte auch gefunden und hat also auch gesagt, dass man eben auch ja intern, also als Mannschaft jetzt, also auch die Kritik, die von außen teilweise kommt, dass man die eben auch ernst nehmen müsse. Und ja, also das hörte sich so an, als wenn da intern also die Spieler vielleicht, also weiß nicht, wie man das interpretieren soll, vielleicht, ob sie den Ernst der Lage noch nicht erkannt haben, einige. Fakt war auf jeden Fall, also dass die Leistung war nicht schlecht. Also das sieht natürlich saudämlich aus, wenn man 5 Minuten oder 6 Minuten vor Schluss mit 4 Toren führt, 28-24. Aber man hat in der ersten Halbzeit also auch schon mit 5 Toren zurückgelegen. Na, also das darf man nicht vergessen. Man hat also insgesamt 9 Tore da gut gemacht, Also man war da voll auf Kurs und dann hat der Trainer, der hat nachher was ganz Gutes gesagt, in der Pressekonferenz, er sprach davon, die Angst vorm Gewinnen. Er hat dann sich irgendwie breit gemacht und so war das also auch. Dann hat der VfL in der Kotagic hat dann sehr gut reagiert, hat oder auch, denke ich mal, das war so sein letztes Mittel, hat dann eben mit zwei Abwehr agiert und dann flog gleichzeitig noch Tim Schneider raus in den letzten zwei Minuten. Und da waren wir also zwei Minuten dann in Unterzahl, ja, und dann da in dieser Überzahlsituation hat Gummersbach dann zu den entscheidenden Toren dann genutzt. Also man hat sich da einfach ein bisschen dumm angestellt und da fehlte die Passsicherheit, die Präzision auch und hat sich anstecken lassen dann auch von der Halle. Nicht? Aber es ist eben so, wie es ist. Wir reden immer noch von der jüngsten Mannschaft in der Bundesliga und ja, da muss man sich dann eben auch bewusst sein, wenn man mit so einer Truppe da ins Rennen geht, nicht, dass da eben nicht unbedingt jeder abgewichster Spieler ist, der da irgendwie schon 200 Bundesligaspieler auf dem Rücken hat und super cool bleibt, wenn eben da die Halle brodelt.
Christian, von außen betrachtet, wie würdest du die Situation des VfL Gummersbach im Moment analysieren? Im Prinzip kann man ja sagen, ist schon eine gar nicht so schlechte Truppe, auch wenn sie jung ist, aber wenn man so Spieler sieht wie Benjamin Herd, Rolf Herrmann, Tim Schneider jetzt zuletzt, dann haben sie Tim Sauton noch dazu geholt. Sicher ist das ein Spieler, der sich auch noch entwickeln muss, ähnlich wie ein Finn Lemke. Aber eigentlich ist die Mannschaft nicht so schlecht besetzt, dass man nur so wenige Punkte auf dem Konto hat.
Ja, also der TBV, der hat letzte Saison mit Sicherheit etwas über seinem Schnitt gespielt. Jörg hat es vorhin gesagt, das trifft auf den VfL Gummersbach jetzt auch zu. Wobei man aber natürlich auch sagen muss, diese Liga ist ja von Platz 5 bis Platz 15 oder 16 schon sehr, sehr eng noch beieinander. Also Gummersbach hat jetzt auch gerade mal 3 Punkte Vorsprung auf Wetzlar, die auf 13 liegen. Also das kann sich auch in der Rückrunde dann noch in die andere Richtung entwickeln und muss nur mal das Glück irgendwie fehlen bei dem einen oder anderen Wurf. Da müssen sich ein, zwei Spieler mal verletzen und dann rutscht man auf einmal doch wieder runter und alle sagen dann irgendwie, ja, sind sie doch noch nicht so weit. Also ganz gemächlich, der TBV hat eine ordentliche Philosophie jetzt verfolgt in der Transferpolitik, hat sich von seinen ausländischen oder vermeintlichen ausländischen Stars getrennt, hat dafür junge, hungrige Spieler geholt, die Chemie in der Mannschaft scheint zu stimmen und das führt dann halt jetzt zu den knappen positiven Ergebnissen und dem momentanen 8. Platz dann halt.
Du siehst aber jetzt von außen halt betrachtet Nils Pfannenschmidt nicht irgendwie unter Druck.
Nein, ich glaube, beim TBV Lemgo kann man die letzte Saison, die ja wirklich außergewöhnlich war, einsortieren. Und ich weiß gar nicht, ob sich der TBV auch schon eine Trainerentlassung leisten könnte. Also wir haben alle die Nachrichten aus den letzten Jahren noch im Hinterkopf, wo es finanziell nicht gerade sonderlich gut bestellt war um den TBV Lemgo. Und jeder hat in der letzten Saison eigentlich den TBV zu den Abstiegskandidaten gezählt und war überrascht, dass es dann doch so gut lief. Und von daher, ich glaube nicht, dass man da im Lipperland zu den schnellsten Entscheidern bei einer Trainerentlassung gehört. Wenn es natürlich irgendwo nicht laufen sollte, vom Mannschaftsgefüge her oder wenn man das Gefühl hätte, man müsste reagieren, dann klar, aber da muss man handeln. Aber ich glaube nicht, dass das Problem ist, was der TBV momentan hat.
Jörg, würdest du dich da anschließen? Siehst du das ähnlich wie Christian?
Absolut. Kann ich nur ein dickes Ausrufezeichen hintermachen. Sehe ich also persönlich ganz genauso. Natürlich wird also bei so einer schlechten Bilanz jetzt von 26 Punkten und so weiter kommt natürlich auch das Trainerthema automatisch irgendwie hoch oder so. Aber wobei das also bislang nicht wirklich jetzt hier irgendwie zum Thema geworden ist. Nicht? Und ich halte es auch für völligen Quatsch. Nils Pfannenschmidt leistet hier nach meinem Empfinden hervorragende Arbeit. Und das hat er in der vergangenen Saison, hat er das nicht anders gemacht als jetzt auch. Und ja, es ist eben ist eine schwierige Situation. Man ist einerseits super reingekommen durch den Sieg gegen Kiel, aber dann der Spielplan war nicht so ganz günstig und dann hat man eben mit vielen Verletzungen da zu tun gehabt und das hat diese Mannschaft eben nicht wegstecken können. Also Lemke zum Beispiel, der ist zwischenzeitlich, ich glaube 4 Wochen war mit dem Knie weg, dann hat er Wendaris im Knöchel und so weiter, war nochmal wieder nach 2 Wochen dann wieder dabei, aber Tim Lemke zum Beispiel ist auch so ein Spieler, der muss richtig in Saft stehen, der muss richtig fit sein. Und das fehlt ihm natürlich auch alles jetzt. Der hat ja viel verpasst auch, nicht? Und darum, das dauert jetzt auch, bis diese Jungs, diese Verletzten jetzt auch wieder so peu à peu rankommen. Also Herd hat ja auch 4 oder 5 Wochen gar nichts machen können mit seiner Bauchmuskelverletzung und so weiter. Der war jetzt gegen Rummersbach, sah das auch schon wieder wesentlich besser aus, konnte auch werfen. Und von daher, wenn diese Mannschaft einigermaßen, dass sie wieder fit sind, dass sie ohne Ausfälle dastehen, dann denke ich auch, dass da noch was geht. Und um nochmal wieder auf die Frage zurückzukommen, also Pfannenschmidt ist für mich eigentlich völlig autark. Also das ist kein Thema. Und der Verein würde also auch einen großen Fehler machen. Ich habe kürzlich mal ein Interview geführt mit dem Bundeslehrwart Michael Neuhaus. Und der hat dort also auch sich sehr positiv über Pfannenschmidt geäußert, hat gesagt, also dass er ihn als einen der fähigsten deutschen Trainer einstufen würde. Und hat das also auch entsprechend begründet. Und ich kann es auch nur unterstreichen. Also ich sehe das also auch so. Und das wäre ein großer Fehler, wenn da jetzt die Trainerfrage gestellt würde.
Schlüsselspiel trotzdem die Partie nächste Woche gegen HBB Walingen-Waldstätten bzw. in Balingen. Wobei, es ist ja noch am Mittwoch dieses Spiel zu Hause gegen Flensburg. Das könnte wieder so eine typische Begegnung werden, wo dann Lemgo einen raushaut, weil man ohne Druck auch agieren kann.
Das ist richtig. Das ist schon richtig, dass man den Druck da nicht hat. Und Flensburg, die fliegen jetzt heute direkt aus Barcelona sozusagen ein. Aber normalerweise von der Qualität her müsste Flensburg also da schon einen kleinen Vorteil sein. Aber man weiß das nie so genau. Also wie gesagt, es kommt darauf an, wie diese Mannschaft jetzt, also auch wie diese Spieler reagieren. Und das ist eben das Spannende jetzt auch in dieser Situation. Auch nicht nur die Spieler, sondern also auch der Vorstand und wie da agiert wird. Weil diese Situation, die ist für Lemgo komplett neu. Diese Situation des Abstiegskampfes, das hat man eben 25 Jahre oder sowas hat man das nicht mehr gehabt. Und in den ersten Jahren der Bundesliga-Zugehörigkeit, klar, da war jedes Spiel quasi Überlebenskampf, nicht? Aber dann zum Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre hin, hat sich das dann ja gewandelt. Und von daher ist jetzt wieder eine neue Situation entstanden. Und da kommt es eben darauf an, ob das alle kapieren, ob da alle an einem Kabel ziehen oder ob man sich jetzt auch selbst zerfleischt. Das ist für mich die entscheidende Frage.
Ich glaube aber, wie du eben ja schon gesagt hast, Nils Pfannenschmidt ist ein sehr, sehr guter Mann da an dieser Stelle und hat, glaube ich, auch das richtige Händchen, um mit den jungen Spielern umzugehen. Das soll es erstmal gewesen sein. Jörg, ich danke dir für deine Einschätzung quasi direkt aus Lemgo. Mit Christian geht's natürlich weiter und wir haben noch einiges zu besprechen. Wie eben schon angekündigt, Champions League der Männer, Champions League der Frauen, Bundesliga der Frauen. Es war einiges los und darüber sprechen wir gleich hier bei Kreisab. Kreisab Episode 52, das ist die Sendung, die ihr hört und ich hoffe, ihr seid natürlich weiterhin begeistert mit dabei und begeistert ist natürlich auch mein Gast Christian Stein von Handball World, nämlich von Celje und nicht von den Rhein-Neckar-Löwen in der Champions League. Die haben im Hinspiel gegen die Löwen schon eine sehr gute Leistung gebracht, haben jetzt mit 32-28 gewonnen, absolut verdient. Eigentlich über die gesamten 60 Minuten haben die Löwen nie so richtig Zugriff zum Spiel gefunden. Wird das jetzt nochmal eng, sogar was Platz 3 angeht, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber wenn man mal so auf den Spielplan guckt der Rhein-Neckar-Löwen, sie müssen noch gegen WADA spielen, sie müssen noch gegen Westbrem spielen, natürlich beides zu Hause, trotzdem noch eine Auswärtsreise nach Montpellier. Kann das nochmal eng werden?
Eng werden kann es mit Sicherheit, wenn man jetzt das Ganze sieht. Man muss letztendlich ja zufrieden sein, dass man nur mit 4 Toren und 32-28 verloren hat, weil man sich dadurch noch den direkten Vergleich gesichert hat über die Auswärtstorregelung, die jetzt in der Gruppenphase auch wieder zählt. Also das könnte zumindest so ein bisschen mal die Lage beruhigen zwischen Rhein und Neckar. Aber klar, man steht natürlich in diesen 3 schwierigen Spielen unter Druck und möglicherweise wird man dann auch nur Vierter in dieser Konstellation.
Sie wirken im Moment ein bisschen saft- und kraftlos.
Ja, also wir haben natürlich auch eine sehr starke erste Reihe und die merkt natürlich jetzt gerade diese Doppelbelastung in meinen Augen ziemlich stark schon. Nikola Jakobsen hatte das, glaube ich, letzte Woche gesagt, er konnte nicht so viel durchwechseln, wie er das gerne machen wollte. Und das scheint so ein bisschen jetzt die Konsequenz insgesamt zu sein, dass man da vielleicht schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht und sich jetzt irgendwie durchkämpfen muss durch die nächsten Wochen.
Der Spielplan in der Bundesliga meint es einigermaßen gut. Es geht jetzt nach Friesenheim, dann spielt man zu Hause gegen Nettelstedt und dann in Erlangen. Ich denke, das sollten eigentlich 3 Siege sein für die Löwen. Denkst du, es war ein Fehler, Tim Sutton so wenig spielen zu lassen und dann abzugeben? Denn gerade in so Spielen wie halt gegen Friesenheim oder vielleicht auch gegen Erlangen sollte man eigentlich davon ausgehen, dass man so einem Spieler auch Spielpraxis geben kann, um die Stammkräfte zu entlasten.
Ja, man hat ja auch noch einen Stefan Plea im linken Rückraum, der offensiv vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen könnte. Von daher wird das mit Sicherheit einigermaßen funktionieren. Da muss man einfach bei den Rhein-Neckar-Löwen sehen. Klar kann man sagen, am besten 24 Spieler im Kader haben, damit die Belastung schön gleichmäßig verteilt ist, aber so funktioniert es ja nicht. Also ich denke, für Tim Sutton war es ganz gut, jetzt diesen Sprung Richtung Lemgo zu machen, da mehr Einsatzzeiten zu bekommen. Ich sehe das auch nicht so, dass er die in diesen Spielen jetzt bekommen hätte. Also gerade auf der Position oder auf den Rechtshänderpositionen im Rückraum ist man doch mit Mats Mensah-Larsen, Stefan Knäher, Kim Ekdal-Duryea, Andy Schmid so ausreichend besetzt. Zur Not kann auch mal ein Uwe Gensheimer auf der Mitte spielen. Also ich glaube, gerade da hat man den wenigsten Bedarf, um entsprechend nachzurüsten.
Das hört sich aber auch gar nicht nach so wenig Klasse an, wenn du sagst, in der zweiten Reihe haben die nicht die Akteure der ersten Reihe. Klar sind die Ersatzspieler in der Regel schlechter, aber trotzdem, Stefan Knäher, der hat ja in der Bundesliga auch schon unter Beweis gestellt, dass er auch offensiv ein bisschen was bringen kann.
Ja, also es ist schon verwunderlich. Er sagt selber, er hätte jetzt eine neue Rolle. Er hat ja praktisch die Nachfolge von Olli Rogge angetreten, obwohl wir durchaus wissen, dass er offensiv doch ein bisschen mehr Durchschlagskraft insgesamt hat. Aber ja, gerade auch ein Beate Mirhol reibt sich auf, ein Uwe Gensheimer bekommt kaum Entlastung, Patrick Kotzky bekommt nur wenig Entlastung. Ja, und Alexander Peterson ist auch, muss mehr oder weniger oft durchspielen. Also das gerade da merkt man es, glaube ich, dann und das können die Löwen nicht kompensieren.
Dann gucken wir mal, was die anderen deutschen Mannschaften in der Champions League noch gemacht haben. Der THW Kiel hat gegen Paris Saint-Germain gewonnen, 33-29. Und es gab einen überragenden Thierry Omeyer, der hat wieder gehalten wie der Teufel. Trotzdem hat es für PSG nicht gereicht. Es war ein bisschen wie im Hinspiel. Von halb rechts kommt halt nicht sonderlich viel, eher gar nichts. Kopelja und Baraschet aus meiner Sicht komplett enttäuschend. Und ich weiß, dass du letzte Woche gesagt hast, auf halb rechts gibt es international nicht so viel Qualität. Es nützt aber eigentlich nichts. PSG möchte den internationalen Spitzenclubs Paroli bieten und das gelingt aus meiner Sicht noch nicht so. Kurze Antwort: Der Gruppensieg ist eigentlich da gebongt jetzt.
Ich glaube auch, am Gruppensieg sollte es eigentlich keinen Zweifel mehr geben. Der THW hat im Moment 2 Punkte Vorsprung plus den direkten Vergleich gewonnen. Man hat jetzt auch Zagreb kommt jetzt als nächstes dann nach Kiel. Dann muss man nach Spanien, was eigentlich für die mit den Ansprüchen des THW auch nicht so das große Problem sein sollte. Metalurg dürfte überhaupt kein Maßstab mehr sein in dieser Gruppe und dann hat man noch ein Heimspiel gegen Brest. Also ich denke, zu Hause gibt man keinen Punkt mehr ab und dann kann man sich sogar eine Niederlage in Logroño erlauben und wäre immer noch Gruppensieger.
Also mehr oder weniger eingetütet der Gruppensieg für den THW Kiel. Flensburg hingegen, der ewige Rivale aus dem Norden. Das war nichts in Barcelona, was die Mannschaft von Lubomir Franjes da geboten hat, zumindest nach der Pause. Geführt zur Halbzeit und dann so eingegangen. Meinst du, das nagt jetzt auch ein bisschen an den Nerven der Spieler? Denn erstmal gab es im Hinspiel schon unglaublich viele Gegentore, 37, jetzt nochmal 36. Dass es gerade defensiv da nicht funktioniert, ist schon erstaunlich.
Ja, wobei man natürlich dann auch immer irgendwo auf die Anzahl der Gegenstöße insgesamt achten muss. Flensburg ist auch liebt es ja auch ein temporeiches Spiel zu gestalten und mit Sicherheit könnte man das Tempo rausnehmen und dann würde man insgesamt vielleicht besser oder würde man knapper verlieren, ob man diese Tempojagd gegen Barcelona mitmachen muss. Es schien ja so die letzten Jahre ein gewisses Erfolgsrezept zu sein, dass man Barcelona praktisch über das Tempo ein bisschen beikommen kann und die irgendwo dann nicht die Luft haben. Und scheinbar haben sie jetzt die Luft, über 60 Minuten zu gehen. Vielleicht hat sich da schon der Transfer von Gudjon Vallo Sigurdsson in der Hinsicht ausgezahlt, denn das soll ja einer gewesen sein, der auch beim THW Kiel immer dieses Weiter und noch mehr machen und der halt als wirklicher Musterprofi gilt und Vielleicht ist das so ein kleiner Punkt, der dann dem FC Barcelona diesen letzten Ticken noch verpasst hat. Auch nicht nur von der reinen Torgefahr her.
Du meinst diese Galligkeit, ne?
Diese Galligkeit und einfach diesen, ja, was es bedeutet, wirklich als Profi-Handballer zu arbeiten. Also diese Disziplin, die ist dann auch in jedem Training 100% zu geben. Man muss ja auch sagen, der FC Barcelona ist ja in der Liga praktisch nicht gefordert. Also da schlägt man ja mehr oder weniger alle im Vorbeigehen. Das heißt, die Kraftreserven können da sehr schön dosiert werden. Und dann kommt es natürlich nur noch darauf an, dass man sich in der Champions League beweist und seine Topleistung bringt. Und ich glaube, das könnte so ein Punkt sein, der dem FC Barcelona wirklich weitergeholfen hat.
Also wird Flensburg am Ende in der Gruppe Dritter?
Ja, das sieht ganz danach aus. Natürlich müssen wir da irgendwo noch das Duell gegen die Polen von Wisla Płock abwarten. Das ist am letzten Spieltag in der Gruppenphase in Polen und bis dahin sollte man sich nach Möglichkeit irgendwie ein Polster von 3 Punkten noch rausgearbeitet haben.
Es wäre auf jeden Fall wünschenswert für die SG Flensburg-Handewitt, denn als Gruppendritter könnte man eventuell das Glück haben, man trifft vielleicht auf eine schlagbare Mannschaft von PSG, man trifft vielleicht auf eine schlagbare Mannschaft von WADA oder eine schlagbare Mannschaft von Pick Szeged. Als Gruppenvierter könnte es da schon ein bisschen anders aussehen. Dementsprechend dieser dritte Platz enorm wichtig. Das soll es erstmal gewesen sein von den Männern. Kurze Pause bei uns und gleich sprechen wir dann über die Champions League der Frauen, über diese Wildcard-Geschichte bei der WM in Katar. Deutschland ist ja da reingerutscht. 2 andere Nationen dürfen jetzt auch mitspielen, die vorher eigentlich nicht mit dabei waren. Also das sind gleich noch die Themen hier bei Kreisab. Christian Stein ist nach wie vor mein Gast hier in Episode 52 von Kreisab und ich habe es gerade eben schon angedeutet. Wir sprechen jetzt über die Champions League der Frauen, auch ein bisschen über die Bundesliga, die wollen wir nicht vergessen, denn da gab es letzte Woche ein sehr, sehr interessantes Duell zwischen dem VfL Oldenburg und dem Thüringer C. Dann lass uns doch gleich damit anfangen, Christian. Der Thüringer C, letzte Woche hatte ich es gesagt, der Kollege Björn Parzen meinte, ach nee, die Liga ist doch schon entschieden, das willst du mir doch jetzt nicht weismachen, dass das nicht so ist.
Ja, im Normalfall sollte man davon ausgehen, dass der THC nicht mehr eingeholt werden kann. Oldenburg fehlt auch insgesamt die Substanz. Die hatten einen günstigen Spielplan. Leipzig jetzt mit dem Ausfall von oder mit dem Abgang von Maurer Fischer einen erheblichen Verlust. Buxtehude hat auch im Rückraum große Probleme. Isabel Klein, Jana Podpolinski, Randy Bülow. Ich glaube oder ich sehe zumindest keine dieser Mannschaften im Moment, dass sie den THC da großartig einfangen können. Der THC kann sich eigentlich nur selber schlagen und ja, dahinter wird schon spannend.
TuS Metzing, das ist die Mannschaft, der ich ja vor der Saison so enorm viel zugetraut habe. Die leiden eigentlich nur unter diesem ungünstigen Saisonstart.
Ja, also man muss natürlich jetzt sagen, sie haben ein Spiel schon mehr absolviert als jetzt die Konkurrenz drumherum. Aber sie haben natürlich auch diesen Kader ganz neu gestaltet gehabt. Und gerade dieses 29-29 am zweiten Spieltag gegen Buxtehude ist völlig unnötig gewesen. Klar, zum Saisonstart beim Thüringer HC zu verlieren und zu Hause gegen Leipzig, das sind Niederlagen, die kann man sich erlauben. Und ja, das ist für Metzingen, glaube ich, ganz in Ordnung. Es war eine knappe Niederlage gegen Leipzig, aber halt dieses Unentschieden zu Hause gegen Buxtehude war einfach vom Spielverlauf damals nicht nötig gewesen.
Trotzdem hat Metzingen jetzt auch nachgelegt mit einem Sieg gegen den HC Leipzig letzte Woche. Die Leipzigerinnen, hast du gerade eben schon gesagt, spielen jetzt ohne Maurer Fischer. Was kannst du uns denn zu dieser Personalie sagen? Es ist ja schon ein bisschen, ja, sagen wir, es mutet komisch an, dass sie da jetzt nicht mehr für den HCL aufläuft, so mitten in der Saison. Ist ja auch nicht die unwichtigste Spielerin dieses Kaders gewesen.
Ja, also man erzählt sich, dass sie sich gegen den Trainer ausgesprochen hat. Im letzten Jahr hat man sich gegen Thomas Örnebohr entschieden. Diese Saison hält man scheinbar zu Norm Rentsch und da soll was beim Spiel in Wolgograd vorgefallen sein. Das kann man aus der Ferne halt schwer beurteilen, was da genau der Vorfall war. Aber natürlich ist Maurer Fischer von der sportlichen Qualität keine der besten Spielerinnen in der Bundesliga. Sie hatte aber natürlich die Saison auch schon mit Verletzungen zu kämpfen, kam nicht an das Niveau ran, was sie die letzten Jahre gezeigt hat. Und sie ist nicht die einfachste Spielerin, aber gerade solche Spielerinnen braucht man halt manchmal auch, um dann den sportlichen Erfolg zu haben, um halt angetrieben zu werden. Und es ist mit Sicherheit eine Personalie, die den HCL schwächt. Umso überraschender ist dann letztendlich dieser Auswärtssieg, der jetzt dann in Ljubljana gelungen ist, wo man ja zuvor 3 Niederlagen hatte, also in Leverkusen, zu Hause gegen Metzingen und auch zu Hause gegen Volgograd.
Könnte ein interessantes Duell werden um den 3., 4., 5. Platz da jetzt mit dem Thüringer HC in der Gruppe 1, also in dieser Hauptrundengruppe der Champions League.
Ja, also es sind auch durch das Ergebnis natürlich jetzt vom Wochenende beim Thüringer HC mit dem knappen Sieg über Vardar Skopje ist diese Gruppe noch wirklich sehr, sehr eng beieinander. Buducnost liegt vorne, klar. Volgograd dann mit 6 Punkten auf Platz 2 hat auch gute Chancen auf das Viertelfinale. Und ich denke mal, Vardar wird so die dritte Kraft werden, die da eventuell sogar noch auf Platz 2 sich vorschieben wird. Und dann werden wir sehen, ob der Thüringer HC, Krim Ljubljana oder der HC Leipzig letztendlich da diesen vierten Platz noch holen kann. Ich denke, das wird alles in den Partien vom Thüringer HC entschieden werden.
Denkst du tatsächlich, dass Volgograd da eine Chance hat auf den zweiten Platz?
Naja, also sie müssen mindestens einen Sieg gegen Vardar holen. Dann sollte das eigentlich keine großartige Schwierigkeit sein, den zweiten Platz zu holen. Also sie haben 3 Punkte Vorsprung auf Vardar und sie haben den direkten Vergleich mit dem HC Leipzig gewonnen. Sie haben 2 Punkte mit Krim Ljubljana. Mit Sicherheit, sie müssen halt Vardar auf Abstand halten und dann wird man halt sehen, wie sie gegen den THC zurechtkommen. Aber klar, wenn die 2 oder 4 Punkte in dieser Gruppe noch holen, dann haben sie 10 Punkte und das sollte schon gute Chancen auf den zweiten Platz letztendlich ihnen bescheren.
Weiß man mehr zu der Verletzung von Andrea Lekic von Vardar Skopje, wie lange die eventuell ausfällt? Weil wenn die jetzt längerfristig nicht dabei wäre, das wäre schon ein herber Verlust für Vardar. Denn eigentlich sind die der Favorit gewesen auf den zweiten Platz dahinter Buducnost.
Also wie lange sie genau ausfällt, weiß man nicht. Es ist allerdings wohl schon was Ernstes. Ich bin jetzt bei den Serbien ein bisschen durcheinander, weil ich nicht ganz genau weiß. Die eine hat eine Schulterverletzung, die andere hat eine Knieverletzung. Aber so in dem Bereich ist es halt auch bei Andrea Lekic. Die ist dann auch dabei und das kann natürlich schon sehr, sehr lange dauern. Gerade natürlich durch die Tatsache, dass man sich kurz zuvor von Alisson Pinault getrennt hat. Das könnte man vielleicht jetzt nochmal bereuen.
Dann wollen wir jetzt mal deine hellseherischen Fähigkeiten testen. Wer kommt denn in Gruppe 1 weiter?
Da sage ich Buducnost, Volgograd, Vardar und der Thüringer HC.
Gut, da würde ich mich fast anschließen, denn ich glaube einfach, dass dieser Substanzverlust ohne Maurer Fischer beim HCL zu groß ist. Gruppe 2 der Vollständigkeit halber, Gjör und Lavik jeweils mit 4 Siegen in die Hauptrundengruppe eingezogen. Dahinter Metz, Viborg, Severhof und Bayer Mare. Den hattest du im Vorfeld durchaus was zugetraut. Sieht jetzt nicht ganz danach aus. Müsste schon sehr gut laufen, wenn es dann noch mit dem vierten Platz etwas werden sollte. Favoriten hier natürlich Gjör und Lavik. Dahinter, wer packt's?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Severhof packt. Also von daher, die Entscheidung wird letztendlich dann fallen, dass ich glaube schon, dass Metz und Bibor das machen werden. Auch da gilt es natürlich zu gucken, was die Serbinnen machen. Kristina Listcevic bei Metz hat sich jetzt schwer verletzt gehabt und Sanja Damjanovic von Bibor ist auch schwer verletzt. Also das sind natürlich dann schon Ausfälle, die richtig wehtun können und die diese Mannschaften auch nicht so ohne weiteres wegstecken können.
Dann lass uns doch mal sprechen darüber, was passieren würde, wenn der Thüringer HC noch Dritter wird in der Gruppe. Traue ich denen noch zu, ja, dass sie eventuell da auch noch an Volgograd vorbeiziehen, wenn sie da beide Duelle gewinnen sollten? Meinst du, die können Lavik schlagen? Also gegen Gjör würde ich sagen, haben sie keine Chance, aber bei Lavik, da bin ich mir nicht so sicher.
Gegen Gjör haben sie, denke ich, keine Chance. Gjör ist klarer Titelfavorit. Lavik ist auch klarer Favorit, aber klar, es kommt bei Lavik auch immer darauf an, dieses Konterspiel zu unterbinden, praktisch jedes Mal auch mit taktischen Fouls zu arbeiten, die ins Positionsspiel zu bringen und dann könnte da was gehen, aber ja, das muss man dann abwarten.
Zumal man dazu sagen muss, die jüngste Mannschaft ist Larvik jetzt auch nicht mehr. Also die Leistungsträgerinnen aus der Vergangenheit, die man kennt, vor allem halt den Christine Riegeruth beispielsweise, die hat jetzt auch die 30 schon geknackt. Gro Hammerseng bereits 34 Jahre alt. Die müssen natürlich jetzt auch. Viele Chancen werden die nicht mehr haben auf den Champions League Titel.
Die viele Chancen werden sie nicht mehr haben. Die stehen vor dem Umbruch. Natürlich haben sie junge Leute wie eine Nora Mörk im Kader. Eine Sandra Toft als Torhüterin hat ja jetzt schon die Nachfolge von Lene Rantala angetreten. Also von daher, die leiten so langsam den Umbruch ein, profitieren natürlich davon, dass sie letztendlich sich jedes Jahr in Norwegen in der kompletten Liga bedienen dürfen, weil ganz klar, sie haben so einen finanziellen Vorsprung und wenn Larvik dann ankommt und sagt zu einer Spielerin von Biasen oder Tertnes oder was es da sonst noch gibt, sagt, möchtest du bei uns spielen, dann gehen die ganz klar dahin. Also da sind die Verdienstmöglichkeiten deutend höher, als es bei jedem anderen Verein in Norwegen ist und von daher werden die immer von der guten Nachwuchsarbeit in Norwegen profitieren. Also ich glaube auch aus den anderen Vereinen kommen ja nicht so schlechte Spielerinnen in Norwegen.
Der norwegische Frauenhandball soll ganz gut sein, habe ich gehört. Dann lass uns nochmal zu den Männern kommen. WM in Katar, großes Thema gewesen in den letzten Tagen. Saudi-Arabien und Island rücken nach. Die Saudi-Arabier, die spielen dann in der deutschen Gruppe. Ungarn, so möchte ich es mal formulieren, war not amused. Dann hat man gehört über einen Bericht in der ARD Sportschau, es war schon vorher klar, dass Deutschland eine Wildcard bekommt. Da hat sich auch Michael Biegler geäußert, der Trainer, der deutsche Trainer der polnischen Nationalmannschaft. Wie schätzt du denn die ganze Situation ein? Es ist schon ein wenig dubios.
Ja, also natürlich gibt es immer einen Hintergrundrauschen, sind immer Gerüchte in Umlauf. Und wenn Michael Biegler natürlich sagt, er hat da im Vorfeld was gehört, dann werde ich das erstmal so auch glauben. Ich glaube auch dem DAB, der ja dann gerade praktisch eine ganz neue Führung im Amt hat, die vielleicht auch gerade im Bereich der IAF noch nicht ganz so gut vernetzt ist, wie das vielleicht unter der Ära Strombach noch war, dass sie das nicht schon so früh mitbekommen hat. Und gesagt, Bob Hanning hat in der Sportschau ja auch erklärt, dass man das praktisch über die tschechische Schiene, über Bekannte aus Tschechien erfahren hätte, dann zwei Wochen oder kurz nach der WM-Qualifikation, dass man doch rein nachrücken könnte. Das glaube ich auch erstmal so und wie gesagt, da muss man einfach die Umstände sehen, dass es in der Führungsetage vom DHB halt kurz vor diesem Weltmeisterschaft-Qualifikations-Playoffs diesen Führungswechsel gab.
Von was gehst du denn jetzt aus, was da passieren wird? Also die Ungarn haben gesagt, sie wollten da auch eventuell vor den internationalen Gerichtshof gehen, Sportgerichtshof. Das klingt mir jetzt danach, als könnte das nochmal richtig böse enden.
Naja, man muss ja sehen, wie die Lage der Ungarn ist. Also die Ungarn können das gerne versuchen. Die Argumentation der Ungarn funktioniert allerdings nur, wenn man sagt, die Argumentation im Falle einer deutschen Wildcard war richtig, ja, dass man die beste Mannschaft, die nicht qualifiziert ist, dann zur WM nimmt. Und die Ungarn kommen genau über diese Schiene, nämlich dann als zweite Nation, wenn man dieser Logik folgt, sind sie dann der erste Nachrücker. Die Isländer haben halt den Vorteil, dass sie die erste Nachrücker der EAF gewesen sind und sich dann schon im Juli praktisch nach der Bekanntgabe der Wildcard schon entsprechend laut geäußert haben und mit Kritik und Prozessen gedroht haben. Und deswegen glaube ich, dass das wirklich zu dieser Entscheidung geführt hat, weswegen man sich für die Saudis entschieden hat und nicht zuerst Korea noch ins Spiel kam als Nachrücker aus Asien, das weiß ich nicht. Vielleicht hat Korea auch abgesagt und dann ist Saudi-Arabien dann als zweiter Nachrücker berechtigt gewesen. Aber ja, da kann man nur spekulieren. Letztendlich, es gab im Vorfeld auch schon immer diese Überlegungen. Man glaubt nicht, dass es zwei asiatische Nachrücker sein würden. Und ja, ich glaube, man hat diese Geschenke einfach vom Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten angenommen, um dann diesen Rechtsstreit mit Island aus dem Weg zu gehen.
Insgesamt gesehen hilft es, glaube ich, dem Handball nicht weiter. So kann man es doch zusammenfassen.
Ja, natürlich hilft das nicht weiter. Wir brauchen klare Regularien und in früheren Jahren gab es mal eine A-, B- und C-WM. Die deutschen Mannschaften haben auch an allen drei teilgenommen, beziehungsweise bei der C-WM, vor der C-WM kam die Wiedervereinigung noch helfend dazu. Aber natürlich muss sich die IAF überlegen, welches Modell sie fährt. Also wenn ich sage, ich möchte die stärksten Mannschaften bei einer Weltmeisterschaft dabei haben, dann ist das schön und gut. Und dann hat man halt die Gefahr, dass man international nur noch europäische Mannschaften hat. Das ist mit Sicherheit schlecht, um dann als IAF-Präsident wiedergewählt zu werden beim nächsten Mal, wenn man einen derartigen Sprung macht. Man könnte natürlich hingehen und sagen, man vergibt Wildcards, wie das andere Verbände auch machen, wie zum Beispiel, ja, im Tennis ist es üblich, im Basketball ist es auch üblich, und dann muss man aber allerdings auch die Regularien vorher festlegen. Und wenn man sagt, derjenige, der uns am meisten Knete auf den Tisch legt, der bekommt am Ende den Startplatz, dann wäre das ja auch okay. Aber man muss es natürlich vorher wissen und nicht irgendwie bevor dann der oder nachdem dann die reguläre Qualifikation durch ist.
Ich bin gespannt, ob Sie das zur nächsten Weltmeisterschaft 2017, die glaube ich in Frankreich stattfindet, dann ändern werden. Das soll es gewesen sein, Christian, mit dir heute bei Kreisab. Danke für deine Zeit. Wir sind am Ende angelangt, aber natürlich noch nicht am Ende der Sendung. Es gibt gleich noch ein Interview und zu Gast ist heute Jens Schöngard, der Halbrechte des TuS Nettelstedt-Lübbecke. Also dranbleiben lohnt sich. Bis gleich. Wir sind angekommen im Interviewteil der heutigen Ausgabe von Kreisab und ich habe es eben schon angekündigt. Ein Rückraumrechter ist heute bei uns zu Gast. Man sagt ja über die Linkshänder immer, dass sie etwas verrückter sind. Gucken wir mal, ob er das auch ist. Ich begrüße recht herzlich Jens Schöngard vom TuS N Lübbecke bei uns. Hallo.
Grüß dich, hallo.
Ja, Jens, im Vorgespräch hast du gesagt, das Spiel am Wochenende beim Bergischen HC hast du schon ein bisschen verdaut. Warst du sehr verärgert nach der Partie? Also, als ich dich gefragt habe, ob du zum Interview bereitstehst, hast du sofort zugesagt. Da wirktest du eigentlich relativ gefasst, aber ich nehme an, es hat dich schon extrem gewurmt.
Ja, es war ja nicht meine erste Niederlage in meiner Karriere. Als Sportler lernt man ja auch, oder muss man ja auch lernen, zu verlieren. Und natürlich habe ich mich geärgert oder war ich frustriert darüber, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Aber auf der anderen Seite waren wir auch selber schuld, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, weil ich denke, wir haben genügend Möglichkeiten gehabt, das Spiel für uns zu entscheiden und haben aber trotzdem auch gerade in der ersten Halbzeit einfach nicht gut genug gespielt. Und der HC hat immer gekämpft und genau wie wir auch und hat immer an seine Chance geglaubt. Und so ist dann der Sport bitter, dass wir dann in der letzten Sekunde dann noch dieses Tor kriegen. Aber wie gesagt, so ist der Sport und man kann das leider manchmal nicht ändern. Das ist natürlich bitter, wenn du da die ganze Woche eine Vorbereitung machst aufs Spiel und dann kommt am Ende eine Niederlage da in der letzten Sekunde raus. Natürlich bitter, aber wir müssen uns da an der eigenen Nase, glaube ich, packen und war einfach mehr drin auch für uns und wir haben einfach nicht gut genug gespielt, ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr euch im Prinzip ja die ganze Woche dann auf eine so eine Partie vorbereitet. Merkst du dann schon im Spiel in einzelnen Situationen, Mensch, da haben wir uns doch drauf vorbereitet, trotzdem sind wir nicht in der Lage, das zu verhindern?
Ja, klar, natürlich, aber ich meine, das macht der Gegner ja auch. Also würde jeder genau das abstellen können, was der andere so gut macht, dann würde so ein Spiel ja 0-0 ausgehen. Und jeder Gegner hat natürlich dann auch Lösungen auf die Lösung, die wir eigentlich rausarbeiten. Denkt man sich dann schon, Mensch, jetzt haben wir die ganze Woche darüber geredet oder wir haben doch Video geguckt und da sieht man das doch deutlich, aber ich meine, die gucken auch Video, ja, und also da ist natürlich dann auch individuelle Klasse, gerade wenn man mit Gudi, mit dem habe ich ein paar Jahre auch in der Juniorennationalmannschaft zusammengespielt, der hat natürlich dann auch mal, wenn der mal von 10 Meter hochsteigt und dann halt mit Block und Kontakt dann trotzdem das Tor macht, dann ist es halt auch einfach individuelle Qualität, ne?
Taktisch vielleicht doch ein bisschen überraschend, dass man nicht einen schnelleren Ali Oelze dann gegen dich stellt?
Also, es ist, ja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ich komme eigentlich mittlerweile ganz gut zurecht, auch mit kleineren, schnelleren Spielern. Ich glaube, ich habe auch unter Dirk viel an meiner Athletik gearbeitet und viel auch in der Schnelligkeit. Sicherlich werde ich nie so schnell sein wie in so ein Ali Oelze oder auch andere Spieler, wie ein Andi Schmid oder so. Aber, weiß ich nicht, keine Ahnung. Im Pokalspiel habe ich auch schon einen guten Tag gehabt gegen die Bergischen Löwen, klar, dachte ich mir auch, dass sie sich vielleicht was einfallen lassen. Haben sie ja dann an der zweiten Halbzeit auch gemacht, da haben sie mich dann auch ein bisschen aus dem Spiel rausgenommen. Ja, aber Gudi hatte natürlich auch einen super Tag und hat auch gut getroffen und ist halt auch ein super Spieler, ne?
Hat einigermaßen ordentlich genetzt, ja, das kann man schon sagen. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, du hast dich verbessert, auch im athletischen Bereich. Wie sehr hat denn dir dieser Wechsel insgesamt, du bist ja jetzt schon ein bisschen länger in Nettelstedt, aus Melsungen da nach Ostwestfalen auch gut getan in der persönlichen Entwicklung?
Ja, das spielt natürlich auch eine große Rolle. Also so ein Vereinswechsel nach 4 Jahren ich habe ja fast 4 Jahre in Melsung, bin ja im Winter gekommen 2009, tut natürlich immer schon gut. Es ist dann wieder ein neues Umfeld, neue Region, neue Mannschaft, man muss sich da wieder einleben. Und klar, das ist natürlich für die Persönlichkeitsentwicklung schon sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass die sportliche Leistung auch viel von der Persönlichkeit abhängt. Bin ich ein Typ, der kämpfen kann? Bin ich ein Typ, der auch vorne weggeht? Bin ich ein Typ, der auch vielleicht mal in den entscheidenden Situationen die Verantwortung übernehmen kann? Und da gehört auch schon viel Persönlichkeit mit dazu. Und sicherlich war das für mich, für die persönliche Entwicklung wichtig, aber vor allem auch sportlich. Man hat mir immer gesagt, ich bin ein Riesentalent und ich bin da aber nie richtig an was die Lage vorbeigekommen zu der Melsunger Zeit und ich wollte einfach was Neues. Und als ich dann, als der Verein dann gesagt hat, wenn ich gehe, geben Sie mir die Möglichkeit, den Verein vorzeitig zu verlassen, hatte ich gleich 8 oder 9 Angebote aus der Bundesliga und dann habe ich schon gesehen, auch komm, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt musst du wirklich umdenken, weil meine persönliche Trainingseinstellung war natürlich dann auch immer vielleicht nicht so, wie sie hätte sein sollen teilweise, weil klar, du bist dann irgendwie auch frustriert und machst dann vielleicht aus Trotz dann vielleicht nicht so viel, wie du vielleicht machen könntest, gerade als junger Spieler. Und ich habe dann, als ich bekannt wurde, dass ich nach Lübeck gehe, habe ich mir privaten Athletiktrainer genommen, ich habe einen Ernährungsberater genommen, das hat mir, glaube ich, viel geholfen. Ich habe einige Kilo abgenommen, habe viel Muskelmasse aufgebaut und klar, dann so entwickelt man sich dann auch und darüber holt man sich natürlich dann auch Selbstvertrauen und das zahlt sich jetzt halt aus, ne?
Jetzt muss ich aber gerade da mal nachhaken, was die Sache mit dem Ernährungsplan angeht. Du bist aber nicht vorher jedes Mal in die Pommesbude reingegangen, wenn du dran vorbeigefahren bist, oder? Oder war es schon so extrem, dass du gesagt hast, ist ja egal, was ich esse, ich mache ja jeden Tag Sport, dann ist es nicht so schlimm?
Nee, also es war jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag mich von Burgern und Pizza ernährt habe. Aber klar, Fakt ist auch, man kann sich nur richtig ernähren, wenn man auch weiß, was Ernährung bedeutet. Also ich bin früher in den Laden gegangen und habe zum Beispiel Schweinefleisch gekauft. Schmeckt irre lecker, aber wenn man dann mal jetzt, wenn ich jetzt einkaufen gehe jeden Tag, dann stehe ich ans Tiefkühlfach oder an die Fleischtheke oder gehe durch die Gänge und dann gucke ich halt erstmal hinten auf die Verpackung. Das ist das Erste, was ich mache, bevor ich auf den Preis gucke, um zu gucken, wie sind die Nährwerte, wie ist der Eiweißgehalt, wie hoch ist die Kalorienanzahl und wie hoch ist der Fettwert, was sind für Fette drin. Aber klar, wenn mir das keiner oder wenn ich das nicht weiß, dann kann ich mich natürlich auch nicht ernähren. Über gesunde Ernährung ist auch viel über, also geht viel darüber, ob man auch was darüber weiß. Und deswegen war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann das einfach optimieren und das hat mir unglaublich viel geholfen. Und dadurch ist mir natürlich auch das Laufen, Joggen, Ausdauertraining viel einfacher gefallen, die Halleneinheiten und so kam einfach dieser Tag, wo ich gesagt habe, jetzt lege ich richtig los und ja, so hat das alles so seinen Lauf genommen, ne?
Hast du im mentalen Bereich auch ein bisschen was gemacht?
Ja, ich habe angefangen bei einem Sportpsychologen in Bielefeld, als ich hier war, beziehungsweise der hat auch ein halbes Jahr beim TuS gearbeitet und das ist auch der Sportpsychologe von der Fußballnationalmannschaft, also das ist ein richtig, richtig guter, war früher auch selber Fußballprofi und mit dem mache ich jetzt auch noch viel. Es interessiert mich auch sehr das Thema. Ich habe das dann auch angefangen zu studieren über eine Fernuniversität in Düsseldorf, weil ich einfach gemerkt habe, man kann über diese mentale Geschichte einfach noch zu 30% mehr rausholen. Ja? Und das hat mir gut getan und gerade auch in so entscheidenden Situationen, in kühlen Kopfsturbahnen, glaube ich, ist oft nicht einfach. Das gelingt auch mir nicht immer, ja. Aber ich glaube schon, dass man da halt extrem effektiv, also an der Effektivität noch arbeiten kann, wenn man mental auch vielleicht ein bisschen besser drauf ist oder auch gerade sich über einen längeren Zeitraum unter enormer Belastung sich konzentrieren kann. Ne? Und das habe ich schon gemerkt, ja.
Hast du das vielleicht auch mal anderen jüngeren Spielern empfohlen, wo du merkst, die haben vielleicht Probleme damit und die könnten in dem Bereich was machen?
Ja, also bei dem Thema ist es sehr schwierig. Also mit Sicherheit gebe ich da meine Erfahrung gerne weiter. Jetzt mittlerweile habe ich hier natürlich auch eine Rolle als Führungsspieler und die jüngeren Spieler, die kommen dann auch zu mir und fragen dann mal oder fragen mal nach einem Tipp oder wollen wissen, wie war das dann bei mir früher? Aber das ist natürlich ein sensibles Thema, weil Sportpsychologie, das muss jeder für sich entscheiden und wissen, weil wenn du nicht daran glaubst, dann bringt das nichts, ja. Und wenn du dir nicht wirklich dir vorstellst, dass das wirklich auch eintreten kann oder du nicht daran glaubst, dass dir das hilft, weil das ist nichts, was man sehen kann. Also meine, wenn du früher 90 Kilo Bankdrücken gemacht hast und machst jetzt 120 Kilo oder was weiß ich, dann ist das was man sehen kann, was man greifen kann. Aber mentales Training kann man ja so eigentlich nicht greifen. Und deswegen ist es natürlich schon ein Thema, was jeder dafür sich dann selber auch wissen muss.
Auf jeden Fall hast du dich dadurch enorm verbessert. Das sieht man ja auch an deinen Leistungen. Jetzt bist du zuletzt in den Kreis der Nationalmannschaft gerückt. Ich nehme an, du bist schon enorm stolz darauf und auch ein bisschen heiß dann natürlich, endlich mal auch in den richtigen Kader dann zu rücken, um dann ein paar Länderspiele zu absolvieren.
Ja, klar, also ich bin jetzt 25 Jahre alt. Das ist jetzt meine zweite Saison, die ich, glaube ich, auf einem konstant guten Niveau spiele. Jetzt dieses Jahr sogar noch ein Ticken besser. Und natürlich bin ich heiß darauf, für Deutschland zu spielen. Das ist doch ganz klar. Wer will das nicht? Das ist der größte Traum. Ich bin unglaublich stolz, deutscher Staatsbürger zu sein. Ich glaube, jeder Deutsche sollte auch manchmal, auch wenn es manchmal die Leute natürlich immer schnell unzufrieden sind, sollte stolz darauf sein, aus was für einem tollen Land wir eigentlich kommen, wie gut es uns allen geht. Und klar, es ist mein großer Traum, auch in Katar vielleicht teilzunehmen. Ich bin ja da in einem erweiterten Kreis. Ich glaube, es gibt auch wenige Spieler, die mal von 10 oder vielleicht sogar 11 Meter mal ein einfaches Rückraumtor werfen können. Aber alles, was ich tun kann, ist jedes Wochenende wieder aufs Neue zu beweisen, dass ich da dazugehören will, und alles andere kann ich sowieso nicht beeinflussen.
Jetzt hast du WM und Katar schon in den Mund genommen. Jetzt muss ich auch mal einen Spieler fragen, den das eventuell betreffen könnte. Du kriegst das ja auch alles mit, du liest das ja auch. Also Geschichte mit Wildcard, da gab es jetzt diesen Bericht in der ARD. Ich habe da eben mit dem Kollegen Christian Stein ja schon in dieser Sendung drüber gesprochen. Wie nimmst du das denn als Sportler wahr? Ist schon ein bisschen, ja, kurios.
Ja, schwieriges Thema. Also ich versuche mich da eigentlich so ein bisschen immer rauszuhalten aus solchen Sachen, weil diese bürokratischen Sachen und das ganze Zeug, darüber möchte ich mich eigentlich gar nicht äußern, weil ich weiß natürlich, dass Deutschland ist natürlich das Land schlechthin für den Handball. Und ich denke, für die IHF ist es natürlich auch wichtig, wenn die deutsche Mannschaft dabei ist, weil die deutsche Mannschaft natürlich Fernsehgelder bringt, die deutsche Mannschaft bringt Einschaltquoten und Sponsoren. Das ist natürlich klar, wir haben die stärkste Liga der Welt. Das sieht man jedes Wochenende wieder, wenn man sich die Ergebnisse anguckt. Ich war auch gestern zum Beispiel in Minden und habe mir Minden gegen Hamburg angeguckt. Dann schlägt ein Tabellendrittletzter, schlägt dann einen Tabellensechsten. Das ist schon Wahnsinn, was wir für eine spannende und tolle Liga haben. Und aber wie das jetzt im Einzelnen da aussieht, dazu bin ich dann auch zu wenig drin, da bin ich dann der falsche Ansprechpartner. Ich finde es einfach nur wichtig, dass wir als Deutschland auch zeigen, dass wir eine gute Nation sind, handballerisch, und wir auch, denke ich, schon auf einem guten Weg sind, wieder dahin zu kommen, wo wir mal waren. Und jetzt heißt es einfach knallhart arbeiten, und da ist jeder Einzelne gefragt, egal ob Spieler wie die schon lange dabei sind bei der Nationalmannschaft, die schon unheimlich erfahren sind, oder so junge Spieler wie ich, die da rein wollen, ja, die müssen einfach dann noch mehr Gas geben im Training, um noch mehr sich zu verbessern, um dann auch einfach an diese internationale Weltspitze wieder ranzukommen.
Es geht auf jeden Fall ein bisschen aufwärts, ein bisschen Aufbruchsstimmung, finde ich, ist auf jeden Fall zu erkennen, nicht zuletzt auch durch die Siege gegen Finnland und vor allem dann natürlich in Österreich. Dann hast du eben schon gesagt, auch stärkste Liga der Welt, wollen wir auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, über eure Lage als TuS N Lübbecke generell in der Liga. 11. Platz ist es im Moment, 14 zu 16 Punkte. Ich nehme an, aus deiner Sicht vielleicht 2 bis 4 zu wenig, aber insgesamt steht ihr doch mehr oder weniger da, wo man euch auch erwarten könnte, kann man das so sagen?
Ja, wenn man sich mal die Entwicklung von unserem Kader anguckt, der wird immer jünger, und wir haben viele erfahrene Leute verloren, haben immer junge Spieler mit viel Potenzial geholt, ob das jetzt Niklas Pitschkowski ist, ob das ein Gabor Langhans ist, ob das ein Ramon Tawabo ist, ob das ein Malte Senisch ist, jetzt auch ein Christian Dissinger. Das macht schon Spaß. Ich glaube, das ist auch sehr attraktiv für die Zuschauer, wenn dort viele junge, talentierte deutsche Spieler mitspielen. Und ich glaube, wir sind jetzt auch nicht so eine unsympathische Mannschaft. Aber klar sind wir zufrieden, aber so richtig zufrieden kannst du nie sein, weil du hast auch schon angesprochen, klar, jetzt 2 bis 4 Punkte. Uns wurmt natürlich immer noch dieses Derby am Anfang gegen Minden. Das ist ja das Derby schlechthin. Wer das mal als Zuschauer oder Spieler erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Das ist einfach mit nichts zu vergleichen. Und klar, jetzt auch diese Niederlage am Wochenende, die war einfach unnötig. Aber nicht, weil der Bergischer Zehn eine schlechte Mannschaft ist, sondern weil wir einfach nicht unser Leistungsmaximum abgerufen haben, ja.
Derby hast du jetzt aber gerade schon gesagt, da müssen wir auch noch mal drüber reden. Nicht jetzt unbedingt über diese Niederlage gegen Minden, die dich wahrscheinlich immer noch sehr ärgert. Hättest du das vorher gedacht, dass das so extrem ist, dass das so gelebt wird da in Ostwestfalen?
Also ich habe ja viel darüber gelesen, beziehungsweise hier schon als kleines Kind. Ich komme zwar aus Freiburg, das liegt zwar eine Ecke von hier entfernt, das sind über 600 Kilometer, aber ich war schon immer mit diesem Handball infiziert. Auch mein Vater hat früher Handball gespielt und war früher auch mein Jugendtrainer, und deswegen war klar, Dienstagabend gab es nur eins, das war DSF, Live-Spiele, und man hat das schon so ein Stück weit mitbekommen, aber aber so richtig hat man das dann doch nie erlebt. Und als ich dann mein erstes Derby hatte, das weiß ich noch, in meinem ersten Jahr hatten wir direkt 3 Derbys auch im Pokal. Da haben wir 2 davon in Minden mit der Sirena am Schluss in der letzten Sekunde verloren. Das war schon echt krass. Aber wenn man dann auch sieht, was hier los ist, monatelang, also es ist ja nicht nur, dass man sagt, 2-3 Wochen vorher wirst du auf dieses Spiel angesprochen, nein, sondern monatelang, das Derby jetzt in Minden, Ende Dezember, ist ja schon seit Wochen ausverkauft wieder. Und das ist einfach unglaublich, wie wichtig das für die Leute hier ist und für uns natürlich dann auch. Ich kenne viele Spieler, Sören Südmeier von GWD, der ja leider im Moment noch verletzt ist, einer meiner besten Freunde, oder auch Arne Niemeyer, mit dem ich privat auch viel zu tun habe. Das sind alles super Jungs. Ich bin auch öfters mal in Minden zum Kaffee trinken mit den Jungs, aber das Derby ist schon was ganz Besonderes. Ich kann das jedem nur nahelegen, egal woher er kommt, aus welcher Ecke, sich da mal wirklich dieses Wochenende mal freizuhalten, sich frühzeitig Karten zu sichern, weil was da auch außerhalb von der Handballhalle los ist, das ist einfach unfassbar. Und die Stimmung in den Hallen, sowohl in der Merkur Arena als auch in der Kamperhalle, die ist einfach gigantisch.
Wirst du dann wieder mit Helene Fischer im Arm aufkreuzen, damit das auf jeden Fall was wird?
Ja, das war auch ein Riesengag. Das war von einer Fotografin von Handball World, die ab und zu mal bei uns ist in der Halle und fotografiert. Die kommt auch aus der Nähe von Gummersbach. Die hat wohl irgendwie mitbekommen, dass ich Helene Fischer ganz gut finde. Und die kam dann eben mit diesem Aufsteller, Pappaufsteller vorbei und wollte natürlich dann ein Foto machen und hat mir auch Glück gebracht. Ja, gab ja dann nach etlichen Heimniederlagen den ersten Sieg. Wenn es sein muss, dann natürlich auch gerne wieder mit Helene Fischer, ja.
Ja. Hast du sie denn schon eingeladen, dass ihr dann auch mal zum Derby vorbeikommt oder warst du wenigstens mal bei einem Konzert?
Nein, ich habe es leider noch nicht geschafft. Ich würde sie auch gerne mal einladen, gerne auch mit ihrem Mann. Das soll gar nicht das Problem sein. Nein, bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft, aber meine Freundin hat mir 2 Karten geschenkt.
Oh.
Für, wann ist das? Im Juli, glaube ich, in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart. Werden wir dann mal hinfahren und werden uns da mal ein Konzert angucken.
Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Gott sei Dank nicht während der WM in Katar, denn vielleicht wird es ja noch was mit der Nominierung.
Ja.
Jens, ich danke dir recht herzlich, wünsche dir dafür natürlich auch viel Erfolg und wenn es zeitlich passt, ich glaube dieses Derby, da hast du mich jetzt schon ein bisschen heiß drauf gemacht, das werde ich mir dann mal antun im Dezember, wenn es irgendwie hinhaut. Also, TuS N. Lübbecke gegen GWD Minden oder umgekehrt, das ist glaube ich das klassische Duell in der Handball-Bundesliga. Wer es noch nicht mitbekommen hat, der sollte das auf jeden Fall mal im Terminkalender notieren. Herzlichen Dank, Jens. Das war's mit der Sendung für heute. Und ich möchte noch die Quizfrage der letzten Woche auflösen. Da wollte ich wissen, zum wievielten Mal denn eine Weltmeisterschaft jetzt außerhalb Europas stattfindet. Das ist das 4. Mal. Und die nächste Frage schließt sich natürlich direkt an. Wer war denn der erste Nationalspieler in der Geschichte des TuS N. Lübbecke? Wer es weiß, der kann es uns natürlich schreiben unter facebook.com/kreisab oder via twitter @kreisab.de. Das soll es gewesen sein für heute. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.